Ist eigentlich nur eine simple Frage. Wissen Sie was zum Bürgerkrieg im Sudan?
Ehrlicherweise nein.
Nein? Okay.
Boah, politische Fragen. Leider zu wenig.
Kann ich gar nichts sagen.
Zu wenig? Gar nichts?
Ja, wenig.
Nicht viel.
Ja.
Ich glaube, es geht um Religionen. Ich weiß, dass es ziemlich arg sein soll. Ich glaube auch, dass man gelesen hat, dass man aus dem Weltall so Blutflecken gesehen hat. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt der Sudan ist oder nicht.
Okay, vielen, vielen Dank.
Bitte.
Dankeschön.
Das sind die Antworten vieler. Seit April 2023 tobt der Krieg im Sudan. Die Konfliktparteien, die sudanesische Armee, die SAF, kämpft gegen die RSF-Miliz unter Mohamed Hamdan Dagalo. Die Ursache sind Machtkämpfe. Der Schwerpunkt liegt vor allem in der Hauptstadt Khartoum und in der Region Darfur. Folgen sind Zehntausende Tote und Millionen Vertriebene. Die humanitäre Lage ist kritisch. Hunger, Krankheiten und ein Zusammenbruch der Versorgung finden statt. Friedensversuche gibt es bisher eigentlich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Teil 2 Bürgerkrieg im Sudan. Wir, Thomas Stückler, Agnes Erkinger, Emilia Schwarz, Alex Trummer und Mia Jaritz erzählen euch heute etwas über den Krieg im Sudan und wie es nach 6 Monaten bisher ausschaut. Unsere Themen sind heute die humanitäre Lage, die Geografie und die Frauen und Mädchen im Sudan. Zum Schluss wollen wir euch auch etwas Positives dazu erzählen. Gut, ich würde sagen, fangen wir gleich mal an mit der humanitären Lage im Sudan. Wie ich ja schon gesagt habe und wie wir auch schon in unserem ersten Podcast erwähnt haben, ist sie dort sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schlecht. Agnes, was hast du darüber zu erzählen?
Genau, wie du richtig sagst, die humanitäre Lage ist wirklich furchtbar dort. Zusätzlich verstärkt wird das dadurch, dass das Lager für die humanitäre Hilfe in Dubai ist und das durch den Nahen Ostkonflikt momentan kaum bedient werden kann. Mhm. Es flüchten 15 Millionen Menschen und viele davon flüchten in Nachbarländer vom Sudan. Das sind aber Länder, aus denen man normalerweise flüchten würde. Also das sagt schon viel über den Zustand dort aus, finde ich.
Okay, und wir haben ja auch schon einen ersten Teil gemacht und dort haben wir auch schon über die humanitäre Krise geredet. Hat sich dort irgendwas verbessert oder ist das eigentlich gleich schlimm wie vorher?
Der erste Podcast entstand nach dem Massaker von Al-Fashir. Mhm. Dort ist die Lage jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber es sind generell nicht mehr viele Leute dort. Also über das Ganze gesehen würde ich sagen, ist die Lage nicht besser.
Okay, also verschiebt sich so von den Regionen her, aber humanitär wird die Lage nicht besser.
Genau.
Okay, jetzt ist meine Frage, es wird ja auch Hilfe dort angeboten, oder?
Ja.
Von wem erstmal?
Also es sind verschiedene humanitäre Organisationen dort, zum Beispiel das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, die Caritas oder auch die UN.
Okay. Wir haben ja auch mit Thomas Rassinger, das ist der Leiter der Notfallhilfe der Caritas Austria, gesprochen. Kannst du mir sagen, über was wir dort gesprochen haben oder warum wir überhaupt mit ihm gesprochen haben?
Herr Rassinger ist sehr erfahren, was humanitäre Krisen und die Hilfe dort betrifft und hat uns sowohl von der Seite von Ärzte ohne Grenzen als auch von der Seite der Caritas viel Wissenswertes erzählen können. Was dort konkret passiert, ist, dass mobile Kliniken aufgebaut werden, wo Sudanesinnen und Sudanesien notfallmäßig versorgt werden können. Außerdem,
ganz kurz, darf ich mir die mobilen Kliniken vorstellen, weil das wussten wir ja selbst auch nicht.
Es klingt vielleicht nach mehr, als was es wirklich ist, aber Fakt ist, dass dort gesundheitliches Personal arbeitet und nur Notfälle primär versorgt und die dort nicht versorgt werden können, dann auch weiterschickt. Und großteils werden eben Personen versorgt, die unter Hunger leiden und das untergewichtig sein. Und außerdem gibt es dort Krankheiten, die sich ausbreiten, vor allem auch in eben Flüchtlingslager, weil dort die hygienischen Bedingungen sehr schlecht sind.
Okay, danke.
Außerdem hilft die Caritas und auch das Rote Kreuz mit Bargeldhilfen und schaut, dass alle zumindest ein bisschen was zu essen haben und versucht auch die hygienischen Bedingungen zu verbessern.
Okay. Und jetzt wird die Hilfe dort aber irgendwie immer weniger. Warum?
Zum einen liegt es daran, dass sowohl Österreicherinnen und Österreicher als auch generell alle Leute auf der Welt irgendwann spendenmüde werden. Einfach weil der Krieg jetzt doch schon 3 Jahre dauert und nicht so präsent ist in den Medien wie sonst ein Krieg. Und zum anderen, wie ich vorhin schon gesagt habe, liegt das zum Teil auch am Krieg im Nahen Osten, weil Hilfe aus Dubai eben jetzt nicht so einfach mehr in den Sudan kommt.
Okay, vielen, vielen Dank. Ich würde, bevor wir können ja nochmal zu dir zurückkommen, aber ich würde, bevor wir hier weitermachen, mal ganz kurz ein bisschen was über die Geografie fragen. Und da haben wir unseren Experten, den Tom. Mhm. Ganz, ganz kurz, kannst du einfach kurz beschreiben, wo ist der Sudan? Was ist die Hauptstadt dort? Wo finden dort die Kämpfe statt?
Der Sudan ist ein Land in Afrika.
Ja.
Die Hauptstadt ist Khartoum, in der auch die Kämpfe gestartet sind und sich dann schnell auf die Nachbarstädte Amdurman und Bari ausgebreitet haben. In Khartoum ist mittlerweile auch schon wieder eine Art Normalität eingekehrt in die Stadt. Also es sind zwar immer noch Angriffe von Drohnen oder Raketen, aber die sind eben nicht mehr so präsent, wie sie damals waren. Deshalb sind auch jetzt die Regierungen Anfang 2026 wieder dort hingekehrt und zurückgekommen quasi.
Aber wie meinst du normal? Also nicht unser Normal,
oder? Nein, nicht unser Normal, das auf gar keinen Fall. Es ist eher so ein Normal, was die Leuten dort wieder ein bisschen Hoffnung macht, dass sie das zur Normalität zurückkehrt, weil das halt einfach,
besser wird.
Besser wird.
In dieser Region, aber wie die Agnes eben vorhin schon gesagt hat, es verteilt sich einfach auf die Region.
Ja.
Ja.
Vor allen Dingen viele Flüchtlinge wollen dann die geflüchtet sind aus großen Städten, wollen eben wieder nach Khartoum zurück, weil sie hören, okay, die Lage ist dort besser. Das gestaltet sich aber dadurch schwer, weil es immer wieder quer übers Land so Grenzposten und sowas gibt, wo die Leute kontrolliert werden, teilweise dann auch von den Milizen attackiert werden, vergewaltigt werden die Frauen oder die Kinder geraubt, getötet werden. Und deshalb gestaltet sich diese Reise eben zu den Städten auch immer sehr gefährlich. Aber viele nehmen sie eben mit der Hoffnung auf ein besseres Leben dann in Khartoum trotzdem auf sich auf.
Okay, also die Leute wollen eigentlich aus Khartoum raus?
Nein, die wollen nach Khartoum wieder hin.
Ach so, sie wollen nach Khartoum wieder hin, okay. Kannst du nur ganz kurz sagen, dass wir quasi einen Größenvergleich auch haben? Wie groß ist eigentlich der Sudan? Weil davor habe ich ja eigentlich keine Ahnung gehabt.
Also das Land hat 1,8 Millionen Quadratkilometer an Fläche, was zu circa der Fläche von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien entspricht.
Okay, das ist mächtig riesig.
Ja.
Okay, und die Agnes hat vorhin schon gesagt, der Krieg findet ja in bestimmten Regionen statt. Und wir haben vor 6 Monaten schon einen Podcast eben aufgenommen und dort fand er woanders statt. Wo fand er da statt? Also hauptsächlich?
In Darfur.
Genau. Und wo ist Darfur?
Darfur ist südwestlich von Khartoum gelegen.
Die Kämpfe fanden 6 Monate zuvor eigentlich nur in Darfur statt, oder? Oder hauptsächlich in Darfur. Hat sich das geändert oder ist das so geblieben?
Es hat sich verändert, aber nicht unbedingt zum Positiven, denn in Darfur ist es jetzt so, dass die Konflikte sehr stark, also sehr brutal geworden sind.
Okay, was darf ich mir darunter vorstellen?
Die Stadt ist sehr isoliert, was die Nachschubwege an Proviant für die Miliz, aber auch fürs Militär sehr einschränkt, was die Kämpfe eben um dann gewisse Regionen, wo es eben irgendwie irgendwas zu essen oder sowas gibt, sehr brutal macht, weil sie eben das brauchen.
Okay. Also sie kriegen fast keine Nahrung mehr und
generell
medizinische Versorgung, ich glaube, davon brauchen wir gar nicht erst reden, weil...
Nee.
Okay.
Die ist allerdings im Norden von dem Land vorhanden.
Was jetzt? Die medizinische Versorgung?
Die medizinische Versorgung ist teilweise im Norden vorhanden, indem Ärzte in Containern, was natürlich unmenschliche Bedingungen sind, aber in denen sie so Container sind, die unter der Erde teilweise eingegraben sind, in denen sie Verletzte oder was auch immer verarzten können.
Ah, okay. Sind das solche mobilen Kliniken, die die Agnes vorhin genannt hat?
Nein, das sind Container unter der Erde.
Die unter der Erde? Warum unter der Erde?
Wegen den Angriffen der Bomben oder Raketen oder sonst was.
Okay. Und das ist hauptsächlich im Norden vom Sudan?
Ja.
Okay. Das klingt ja schon mal ganz, also nicht positiv, was glaube ich. Jetzt haben wir, von wem hast du die Nuba Mountains? Rassinger.
Von Caritas.
Okay, jetzt haben wir mit unserem Experten, dem Thomas Rassinger, nicht nur über die Hilfe im Sudan gesprochen, sondern auch über die Nuba Mountains. Tom, kannst du mir mal ganz kurz sagen, was sind die, wo sind die und was passiert da, dass wir darüber sprechen müssen?
Ja, also die Nuba Mountains sind eine Bergregion im Süden des Landes.
Ja.
Dort leben viele verschiedene Volksgruppen. Und die Region war schon vor dem Krieg von vielen Konflikten betroffen und ist heute eben schwer erreichbar, weil es eben Berge sind.
Mhm.
Und weshalb der Herr Rassinger uns davon erzählt hat, ist, dass da nämlich die Caritas mit lokalen Partnern und Kirchen dort vor Ort zusammenarbeitet.
Ja.
Diese Projekte, die sie dort haben, werden von Menschen vor Ort geplant und umgesetzt. Und wegen der unsicheren Lage müssen die Projekte sehr oft angepasst werden, was natürlich die finanzielle Planung sehr einschränkt, weshalb die Mittel dort auch immer sehr begrenzt sind. Und die Resultate werden eben gesehen, also die Caritas möchte eben die Resultate dann schnell sehen, weil sonst eben die Mittel ausgehen. Sie haben ja auch keine unbegrenzten Mittel.
Ja.
Und
Darf ich kurz einwerfen? Bei den Projekten geht es vor allem darum, den Bewohnern dort zu zeigen, wie man Landwirtschaft dort betreibt, um sie selbstständig zu machen, damit sie nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Also quasi wieder aufbauen einfach.
Genau.
Okay. Ich habe mir von unserem nächsten Experten, dem Herrn Roman Deckert, der seit 1997 zum Sudan, um Südsudan arbeitet, und Senior Researcher vom MICT, einer deutschen Medienproduktionsfirma, ist die Antworten auf unsere Fragen angeschaut. Und er hat dort, Agnes, ziemlich viel über die Vereinigten Arabischen Emirate erzählt. Oder auch Tom, wenn du darüber etwas weißt. Was haben die da eigentlich mit dem ganzen Konflikt zu tun? Also, wo sind die da dabei und warum sind die so ein großes Thema in der Sache?
Die Vereinigten Arabischen Emirate, speziell Abu Dhabi, finanzieren die RSF und damit eben eine Kriegspartei des Krieges.
Ja.
Und interessant dabei ist aber, dass viele europäische Länder, zum Beispiel auch Österreich und Deutschland, eine strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten haben und sich damit eigentlich indirekt am Krieg beteiligen.
Okay. Das klingt jetzt nicht sehr positiv für Österreich. Aber er hat auch gesagt, dass während dem Krieg, es gibt immer wechselnde Verbündete. Und das hängt auch einfach ein bisschen ab vom Preis. Der Roman Deckert war ja dort für ein Journalismus-Workshop. Und das, was er sagt, ist eigentlich das Gute bzw. Positive, was er mitgenommen hat. Er war nämlich im Portsudan. Und kannst du einfach ganz, weißt du, was er Gutes mitgenommen hat, circa?
Ja, also er hat erwähnt, dass er dort eben froh war, dass er dort noch Journalisten gesehen hat, weil ja eben der Konflikt sehr wenig in den Medien gezeigt wird.
Genau, das ist er noch immer. Also das haben wir schon beim ersten Teil gesagt, das ist er eben leider immer noch und das eigentlich ja alle halben Jahre mal was zu finden ist über den Konflikt.
Genau. Und das zweite Positive, was er uns noch erzählt hat, ist, dass er bei einer Veranstaltung war, wo Musik gespielt wurde und dort eigentlich die Stimmung der Menschen sehr, sehr positiv war und auch Frauen, die dort waren, zu einem großen Teil keine Kopftücher auf hatten. Und das zeigt schon, dass sich das Ganze in eine gute Richtung vielleicht entwickeln könnte.
Mhm. Das heißt,
zum Port Sudan hätte ich nämlich noch etwas.
Ja, bitte.
Viele Flüchtlinge ziehen dorthin, weil es eben eine Hafenstadt ist, die sehr sicher ist und als sehr sicher gilt. Und
jetzt muss ich leider wieder fragen, sehr sicher für unsere Verhältnisse?
Für ihre Verhältnisse natürlich. Und die Region wurde eben bisher weniger stark vom Krieg getroffen.
Okay, also die flüchten doch dorthin?
Ja.
Okay, ich habe mir nämlich nur noch notiert ganz kurz, dass der Geheimdienst dort auch nicht mehr so omnipräsent ist. Und er hat natürlich leider auch sehr viel Negatives erzählt. Hast du dazu noch etwas? Es gab so ein Treffen. Herr Deckert hat natürlich nicht nur über die positiven Aspekte dieses Workshops gesprochen, sondern auch über sehr viel Negatives. Und dazu können wir ihn jetzt hören. Wir springen wieder zurück zu Agnes und das, was wir kurz ein bisschen ausgelassen haben, sind eigentlich die extremen Hungersnöte dort. Wir haben ja schon mal davon berichtet, ist das in irgendeiner Art und Weise besser geworden oder hat sich das leider nur mehr verschlimmert?
Genau, also zurzeit sind circa 2/3 von den 50 Millionen Einwohnern in Sudan von Hunger betroffen. Mhm. Und das besonders eben in Regionen, die vom Krieg stark getroffen werden und eben auch auf der Flucht. Und zum Teil haben wir von Personen gehört oder auch von Journalisten, die uns das erzählt haben, dass dann die Flüchtenden nur mehr Gras und Blätter gegessen haben, einfach weil nichts mehr da war. Und das sind einfach Umstände, die man sich als Europäer gar nicht vorstellen kann.
Nein, also ich kann es mir definitiv nicht vorstellen, nur mehr Gras und Blätter zu essen. Das stelle ich mir sehr, sehr furchtbar vor. Und ich glaube auch, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Also ich glaube auch, dass das, auch wenn wir wissen, dass es furchtbar schlimm ist und die größte humanitäre Krise ist, aber ich glaube, ganz viel von dort können wir uns gar nicht vorstellen. Und Tom, wie auch schon vorhin gesagt, der Roman Deckert war ja kürzlich im Sudan, beziehungsweise genauer gesagt Port-Sudan. Kannst du nur ganz allgemein, was hat er dort so mitbekommen? Was sind dort die allgemeinen Umstände, die für uns die Norm sind?
Ja, dort hat er viele Journalisten getroffen auch. Die Versorgungslage dahin ist sehr schwierig, also es gibt kaum kein Strom, es gibt kaum Trinkwasser und sehr viele Krankheiten. Verbreiten sich dann auch dort sehr schnell, weil eben viele Leute dort sind.
Wir haben ja auch vorhin gesagt, beziehungsweise du hast vorhin gesagt, die flüchten alle in den Port-Sudan. Die meisten versuchen, in den Port-Sudan zu flüchten. Mhm. Und weil es ist ja eine Hafenstadt. Aber dass es in der Hafenstadt auch so zugeht, ist eigentlich das Traurige dran.
Ja, es ist halt für die Leute, die dort sind, gerade eine der schönsten Orte in ihrem Land.
Gibt es dort überhaupt noch Infrastruktur? Kosten dort die Sachen was oder kosten sie enorm viel?
Leute kriegen sehr wenig für ihr Geld.
Ja, also viele, die Preise steigen die auch vor allem enorm.
Eine Familie verdient durchschnittlich am Tag, wenn wirklich Vater, Mutter, Tochter, also zwei Kinder, drei Kinder arbeiten, vielleicht 3 Euro. Das hatten wir in einer ORF-Reportage rausgehört. Da hatten wir mitbekommen, was eben ein Elternpaar mit ihren 3 Kindern an einem Tag machen, die eben dorthin geflüchtet sind.
Kannst du das ganz kurz erzählen? Weil es würde eigentlich ja auch einen interessieren. Was ist da ein Alltag in so einem Kriegsland? Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen.
Der Vater verdient 1 Euro, wenn es gut geht am Tag. Der arbeitet bei einem Essenslieferanten. Die 2 Töchter arbeiten am Markt, eine wäscht Geschirr, eine ist noch zu klein, die ist mit der Mutter. Die Mutter arbeitet bei einem Wäscheladen.
Vor allem im Port-Sudan steigen ja die Preise enorm. Und du hast gerade vorhin gesagt, dass eine Familie mit 3 Kindern und 2 Erwachsenen, die alle arbeiten.
Bis eben auf die Kleine.
Oder eine Familie eben mit 2 Kindern. Verdienen im Durchschnitt zusammen 3 Euro.
An dem Beispiel 3 Euro.
Das ist nichts.
Nee.
Also das ist wirklich nichts. Weißt du, wie deren Alltag ausschaut? Oder wie kommen die zu Grundbedürfnissen? Wie kommen die zu einem Schlafplatz, zu Nahrung, zu Trinken?
Einen Schlafplatz haben sie in den Ruinen ihres alten Hauses.
Okay, also nicht sicher.
Nicht sicher.
Okay.
Essen kriegen sie, wenn dann, entweder als Bezahlung oder müssen es eben mit ihrem erarbeiten Geld von einem Tag, was eben vorhin gesagt kaum was ist, sich dann kaufen, wofür sie auch fast zu wenig kriegen für sich selber.
Ja, natürlich.
Der Vater hat auch einmal erzählt, dass er einfach an einem Tag 1 Kilo Zucker bekommen hat und das war's. Was wir denken, okay, Zucker, 1 Kilo Zucker ist ja richtig viel, aber was machst du da mit Zucker? Ja. Du willst ja irgendwas Nahrhaftes haben, mit dem du dich versorgen kannst, mit dem du deine Familie versorgen kannst. Mhm. Also,
ja, das ist, wie gesagt, irgendwie, wenn du jetzt nur 1 Kilo Zucker kriegst für einen ganzen Tag, ich wüsste nicht, was ich damit anstellen soll.
Ne. Vor allen Dingen, die fahren da früh in der Früh los, fahren nicht mal mit irgendwas, was sie selber besitzen, weil wie auch, sie sind ja geflüchtet. Mhm. Sie fahren bei Bekannten oder bei irgendwelchen, die dort vorbeifahren, die sie anhalten, auf der Ladefläche mit und hoffen dann, dass sie am Abend wieder zurückgenommen werden. Und das auch nicht zu irgendwelchen guten Uhrzeiten, sondern meistens nach 20, 21 Uhr, weil dann eben noch abgeräumt werden muss auf den Märkten oder sonst irgendwas.
Okay, vielen Dank. Fertig. So, Emmy, jetzt wollen wir natürlich auch über die Frauen im Sudan sprechen. Und du hast dich damit beschäftigt und dich zu einem Experten gemacht. Und deshalb würde ich dich einfach mal um ein paar Daten und Fakten fragen.
Genau, also um die Situation der Frauen und Mädchen im Sudan zu verstehen, muss man, finde ich, mal einen Blick auf die ganze Gesellschaft werfen. Mhm. Und zwar ist es so, dass die Frauen in diesem Krieg definitiv kein Kollateralschaden sind, sondern gezielt zu Opfern gemacht werden. Laut der UN sind aktuell ca. 17 Millionen Frauen und Mädchen auf Hilfe angewiesen. Und das entsteht vor allem dadurch, dass die Gesellschaft von den Frauen zusammengehalten wird. Die Frauen agieren im Hintergrund, die Frauen kümmern sich um Familien. Ich habe zum Beispiel gelesen, es gibt ganz viele Hilfsorganisationen, ganz viele feministische Aktionen, die von Frauen geleitet werden, aber im Sudan einfach nicht wichtig genommen werden. Mhm. Und diese Rolle der Frau im Hintergrund führt eben dazu, dass die Kriegsparteien die Frauen eben als gezielte Opfer auserwählt haben, um so die Gemeinschaft der sudanesischen Gesellschaft einfach zu schwächen.
Okay. Und wenn ich jetzt über die Frauen, also die haben ja nicht viel zu sagen, diese Frauen im Sudan, oder?
Genau, es ist ein sehr konservatives Frauenbild natürlich. Die Frau hat klare Aufgaben, das ist Familie, das ist Haushalt, das ist Kochen, so Dinge wie Zugang zu Bildung, so Dinge wie selbstbestimmtes Leben gibt es einfach quasi nicht.
Okay, also ich sehe auch auf der Straße oder irgendwo sonst hauptsächlich Männer.
Genau, der Platz der Frau ist im Sudan halt eben zu Hause, da wo die Kinder sind, und deshalb gibt es eigentlich keinen Bedarf für die Frau, sich im öffentlichen Getummel aufzuhalten.
Mhm. Und wenn du jetzt schon sagst Kinder, wir wollen ja auch ein bisschen über die Mädchen sprechen, wie schon bei unserem ersten Podcast. Und hat sich dort irgendwas verändert? Sind die Mädchen dort, haben die Mädchen dort irgendeine Aufgabe oder werden die dort geschätzt oder dürfen die zur Schule gehen? Solche Sachen.
Prinzipiell sind mal sehr viele oder die meisten Schulen geschlossen. Mhm. Zugang zur Bildung ist quasi nicht da. Es ist auch keine Priorität von irgendjemandem, dass die jungen Mädchen gebildet werden. Die, was ich vorher schon erzählt habe, die Aufgaben der Frau. Man will die Mädchen quasi auf diese Aufgaben vorbereiten, wenn überhaupt. Das sollen sie einfach nebenbei lernen am besten.
Wer macht das? Die Mutter.
Die Mutter kümmert sich, schätze ich mal, darum. Also.
Ja.
Die Situation hat sich nicht verbessert. Es herrschen weiterhin Hungersnöte. Es herrscht weiterhin natürlich Krieg.
Ja.
Es herrscht Verfolgung. Sexualisierte Gewalt ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe auch von Fällen von Entführung gelesen. Es ist unverändert und schrecklich.
Okay, also die Frauen sind vor allem unter, also leiden vor allem unter sexueller Gewalt. Und die Mädchen eben auch, oder?
Genau, also schätzungsweise sind ca. 6,7 Millionen Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen.
Mhm.
Und Vergewaltigung wird aktiv als Kriegswaffe eingesetzt. Entführung, Folter, Vergewaltigung einfach als Norm. Abschreckung, als Normalität, als allgegenwärtige Dinge, die passieren. Die Binnenflüchtige Marian hat dem Standard berichtet, während sie eben flüchtete, dass sie weder Geld noch Hilfe von irgendwelchen Organisationen, Regierungen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Sie mussten Gras essen, weil es einfach kein Essen mehr irgendwo gab. Mhm. Das haben natürlich auch viele Leute nicht vertragen, aber eine Alternative hat es einfach nicht gegeben. Und bis heute weiß sie nicht, wo ihre Familie tatsächlich gelandet ist. Und das ist halt definitiv kein Einzelschicksal. Eine andere Sudanesin, sie heißt Takwa, hat berichtet, dass es jeden Tag Entführungen mit Lösegeldforderungen und so weiter gibt und Wertgegenstände von der RSF einfach entwendet werden.
Vorhin mit der Agnes darüber geredet, dass dort der Vizepräsident und ganz, ganz viele Hochangesehene getroffen haben. Und die Agnes hat, also in diesem Luxushotel, und Agnes hat gemeint, dass es dort 99% eigentlich Männer sind und 1% Frauen. Dieser 1% Frauen ist ja doch ein Anteil. Und meinst du, dass die dort was weiterbringen?
Ich habe vorher schon kurz angesprochen, es gibt sehr viele Hilfsorganisationen, es gibt sehr viele feministische Gruppierungen, es gibt sehr viele Bildungsinitiativen, die von Frauen geleitet werden.
Mhm.
aber im Sudan einfach nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben.
Ja.
Und ich habe dann auch gelesen von Organisationen, die eben versuchen, genau diese Organisationen zu pushen und diesen Organisationen einen Bildschirm zu geben, eine Bildfläche zu geben.
Ja.
Und die Message von diesen helfenden Hilfsorganisationen war eben ganz klar, liebe Frauen im Sudan, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr mhm. habt im Endeffekt die Mittel in der Hand, um etwas zu verändern.
Mhm.
Hört nicht auf, macht weiter. Ja.
Das ist jetzt so gut dahergesagt, aber im Grunde genommen haben die Frauen ja eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie dort einen Aufstand zu machen, weil sie ja schon in der Minderheit sind. Wenn die dort auch noch quasi für ihre Rechte und für all das, was sie eigentlich haben, kämpfen, dann wird das ja eigentlich nach hinten losgehen, oder?
Natürlich, ich meine, das Land steckt im Krieg. Es ist schwierig, jetzt irgendwelche gesellschaftlichen Umstrukturierungen zu starten.
Mm.
Aber im Endeffekt, man muss eine Lösung für den Konflikt finden. Und dass Frauen dazu beitragen, ist halt auch sicher ein Aspekt, der dazu beiträgt. Auch vor allem, wenn man dann langfristig denkt, dass man auch vielleicht will, dass sich die Gesellschaft umstrukturiert.
Mhm. Also ich habe gelesen, dass die Frauen eigentlich so ein bisschen, dass die Lösung für gewisse Probleme wären und dass sie dort eigentlich, naja, irgendwo auch eine Lösung erzielen könnten. Wie siehst du das? Oder wie bist du der Meinung, jetzt einfach nur ganz grundsätzlich, dass Frauen dort gewisse neue Perspektiven reinbringen könnten und dass die dort mit neuen Lösungsansätzen gewisse Konflikte kommen könnten und dass die dort einfach ja ein bisschen ein Stück weiter Richtung Frieden gehen könnten?
Ich sage mal theoretisch natürlich.
Ja.
Ich bin der Meinung, dass Frauen überall dazu beitragen können, dass Konflikte vermieden werden, dass man Konflikte lösen kann.
Mhm.
Praktisch ist es im Sudan halt natürlich so kompliziert und so schwierig, vor allem als Frau,
mhm.
eine, ich sage mal, diplomatische Lösung zu finden.
Ja.
Weshalb ich halt aktuell eher nicht glaube, dass eine Frau jetzt den Krieg lösen kann.
Okay.
Wir haben aber, das muss man auch relativieren, wir haben eh gesagt, prinzipiell eine Lösung für diesen Konflikt zu finden, ist so unglaublich schwierig,
mhm.
weil einfach so viele komplexe Aspekte mit einfließen.
Mhm.
Deshalb ja.
Ja, funktioniert das nicht.
Ein Zitat habe ich noch gelesen, das mir besonders im Kopf geblieben ist, und zwar von einer jungen Frau, sie heißt Nusiba, und sie hat gesagt, wenn du das Geräusch, sie meint das Geräusch der Drohnen, hörst, versteckst du dich. Selbst die Hunde im Dorf hätten das gelernt. Und das zeigt meiner Meinung nach einfach nochmal die humanitäre Lage dort.
Mhm.
Wie fürchterlich, wie schrecklich, wie brutal, wie gewalttätig.
Ja. Agnes, kannst du ganz kurz nochmal sagen, hat sich dort die humanitäre Lage verbessert?
Kurz gesagt, nein, die Lage ist noch immer furchtbar.
Okay, und Tom, hast du irgendwas Zusammenfassendes zu sagen?
Es gibt kleine Ausblicke in die Zukunft, dass es besser werden kann.
Aha.
Eben durch diese Orte, die für sie gut sind.
Das besprechen wir nicht. Ja dann nachher noch, was ja. die Zukunftsausblicke sind.
Aber es sieht eher schlecht aus.
Die geografische
Lage ist auch sehr
verschieben sich, schlecht. Aber sie bleiben.
Ja.
Agnes, wie auch schon vorhin gesagt, möchte ich eigentlich auch noch, so gut es geht, über irgendetwas Positives erzählen. Und da haben wir eigentlich auch unseren Korrespondenten, den Christian Putsch, der Korrespondent für den Standard ist, der in Kapstadt wohnt. Und der hat dort eine eigene Website und du hast dort eine sehr bewegende bzw. eine sehr glückliche Geschichte gelesen. Möchtest du ganz kurz von dieser erzählen?
Genau, die Geschichte geht über eine Hochzeit und die hat stattgefunden in einem Flüchtlingslager. Und Hochzeiten im Sudan sind normalerweise wirklich groß und da sind 200 Leute oder mehr eingeladen. Und das geht jetzt in Zeiten von Krieg einfach nicht.
Ja.
Aber es war dort eben trotzdem eine Hochzeit und die Menschen haben zusammengelegt mit all dem, was sie hatten und haben Essen organisiert. Es gab sogar Fleisch. Und haben dadurch einen möglichst schönen Tag miteinander verbracht und haben geheiratet.
Das ist ja eigentlich wirklich, wirklich schön, aber ich finde den Satz, es gab sogar Fleisch, eigentlich so furchtbar traurig, weil ich meine, dass das dann so ein Privileg ist, dort bei so einer Hochzeit dann auch Fleisch zu haben, ist für mich eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber finde ich schon ein bisschen traurig. Aber wir wollen ja über das Positive reden. Und diese Hochzeit hat im Flüchtlingslager stattgefunden, oder?
Genau.
Genau. Und jetzt, ist es eine einmalige Sache oder passiert das öfter?
Also ich habe nur einmal davon gelesen und auch der Herr Christian Putsch hat erzählt, er hat nichts derart Vergleichbares mehr erlebt.
Wir haben dazu auch mit Christian Putsch gesprochen, der Afrika-Korrespondent vom Standard ist.
Ja, 3 Jahre Krieg bedeutet nicht, dass das Leben nicht irgendwie weitergeht, nicht wahr? Die Menschen verlieben sich trotzdem, die Menschen feiern trotzdem Eid am Ende des Ramadans, die Menschen helfen sich weiterhin, so wie sie es auch vor dem Krieg gemacht haben. Und ich kann dir jetzt vielleicht nicht nochmal so ein prägnantes Beispiel geben, wie diese Hochzeit, wo halt alle ihre Mittel zusammengeworfen haben. Aber was ich sagen kann, ist, dass diese Emergency Rooms, von denen ich eben erwähnt hatte, dass sie ja für den Friedensnobelpreis nominiert waren und auch den alternativen Nobelpreis am Ende gewonnen haben letztes Jahr. Ne? Es gibt immer wieder einen Nobelpreis, der geht dann oft an, sagen wir mal, geopolitisch größere Baustellen und am Ende ja nach Venezuela, wo man ja auch vielleicht im Nachhinein sagen kann, ob das jetzt die beste Wahl war. Ne? Die Emergency Rooms hätten es halt wirklich verdient gehabt, weil die Menschen helfen sich in einer Art und Weise, ob das jetzt die Diaspora ist, also Leute, die in anderen Ländern wohnen, die halt Geld in den Sudan überweisen, damit die Leute sich was kaufen können zum Überleben. Oder halt die Leute, die vor Ort sind, die halt Suppenküchen organisieren, wo halt dann alle hinkommen und das Nötigste zum Überleben kostenlos bekommen. Oft übrigens völlig ohne Unterstützung von irgendwelchen Hilfsorganisationen. Das ist komplett privat organisiert. Und das erlebt man überall und an jeder Ecke. Und weißt du, du kommst dann dahin und du weißt, die Leute haben irgendwie für den ganzen Monat vielleicht so eine kleine Schale Zucker. Und dann bestehen sie darauf, dass du als Gast, der ja nun wirklich buchstäblich die Taschen voll Geld hat, weil man muss dann mit einer Menge Bargeld reisen, bestehen darauf, dass du 4 Löffel Zucker in deinen Tee tust. Die bestehen regelrecht darauf. Ja. Und diese Gastfreundschaft und diese Freundlichkeit ist halt den Sudanesen nicht abhanden gekommen im Laufe dieser 3 Jahre. Weder den Leuten im Tschad, noch die Leute, die ich jetzt bei den 2 Reisen im Sudan erlebt habe seit dem Krieg. Und das ist am Ende das, was den Sudan am Leben erhält.
Also wir haben 1 oder 2 Lichtblicke, aber dann doch nicht mehr so viel leider. Der Roman Deckert hat ja, also unser Experte Roman Deckert hat ja dann auch von den negativen Aspekten von seinem Besuch aus Port Sudan erzählt. Und dort hat er eben auch von diesem Treffen in diesem Luxushotel mit 99% Männern gesprochen. Und dort sagt er eigentlich ein bisschen, dass Frauen, die dort waren, dieser 1% Frauen, die dort waren, eigentlich der Hoffnungsschimmer für ganz Sudan ist. Und meinst du könntest dem zustimmen oder nicht?
Würde ich schon sagen. Also ich habe viele Geschichten über starke Frauen dort gehört, die viel durchgemacht haben und trotzdem für ihre Kinder da sind und trotzdem versuchen, ihr Leben weiterzuleben. Und eben der Herr Deckert hat erzählt, dass die Männer, die er dort in diesem Luxushotel getroffen hat, das war der Vizepräsident Sudan. Und die leben im Prinzip nur noch Gier und Geld und das wird das Land nicht retten.
Okay. Ganz kurz, wenn wir beim Hoffnungsschimmer bleiben, dann heißt das ja für mich eigentlich auch ein bisschen Frieden, oder?
Ja.
Also könnten westliche Länder bzw. wir irgendwas dazu beitragen, dass wir Frieden im Sudan erreichen oder geht das nicht?
Die Lage ist schon kompliziert. Also wenn die beiden Konfliktparteien Frieden schließen wollten, könnten sie das heute noch tun.
Ja, okay.
Ist gerade aber eher unwahrscheinlich. Es war vor einigen Wochen eine Geberkonferenz in Berlin. Mhm. Jedoch waren dort auch die Konfliktparteien nicht eingeladen. Und dadurch wird ein Frieden in näherer Zukunft sehr unwahrscheinlich. Was wir positiv dazu beitragen könnten, ist eigentlich nur Geld spenden, damit es den Leuten besser geht und dort halt helfen. Und sonst, im Krieg geht es ja auch so um Rohstoffe, vor allem Gold. Aber auch wenn wir auf Gold kaufen verzichten, werden wir den Krieg nicht beenden.
Ja, okay. Das Einzige, was wir eben tun können, ist einfach Druck ausüben, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das mit ganz kleinen Projekten auch schon funktionieren kann, aber ja. Es ist sehr schwierig und Frieden in jedem Krieg zu erreichen ist sehr, sehr schwierig. Und jetzt haben wir zum Schluss noch ein Zitat. Das Zitat ist von der jüngeren Schwester von zwei Schwestern, die im Sudan geflüchtet sind, beziehungsweise auf der Flucht waren. Und ja, die erzählt eigentlich von ihren Zukunftsplänen und träumt von ihrer Zukunft. Tom, möchtest du uns das vorlesen?
Ja. Ich habe so viele Pläne für mein Leben. Ich gehörte immer zu den 5 Besten in meiner Klasse. Ich habe 3 Auszeichnungen bekommen. Für besondere Höflichkeit, für mein Englisch, für besondere Gemeinschaftsgeist. Ich liebe es, zu lernen. Soll ich euch meine Pläne erzählen? Also ich würde gerne in China Medizin studieren. Ich möchte nach Mekka. Ich träume davon, Fußball spielen zu können. Als Stürmerin. Ich liebe es, wenn ich angefeuert werde. Ich liebe Fußball. Wir haben das so oft auf der Straße gespielt. Und ich träume davon, einmal auf einem Pferderücken zu sitzen.
Ja, das ist immer schön zu hören, dass auch kleine Mädchen trotzdem Träume haben. Und ich denke, das war ein ganz, ganz guter Abschluss für unseren Podcast. Und ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen weitergeholfen im Sinne Sudan und hoffen, dass ihr euch jetzt auch damit beschäftigen könnt, oder?
Ja.
Gut. Also wir sagen Tschüss und Baba und vielen Dank.